die Stadt der kurzen Wege. Das ist heute unser Thema im Podcast. Wie können Städte aussehen, in denen in 15 Minuten alles erreicht ist, das Auto aber nicht mehr das Bild prägt? Und wie müsste man heutige Städte für die Zukunft fit machen? Zu diesem Thema sprechen wir mit der Professorin und Architektin Tatjana Schneider.
Ich sehe diese Gebiete als wahnsinnige Ressource. Die sind gebaut, die sind in vielen, vielen Teilen solide. Es hat Vorbildcharakter aus meiner Sicht, weil wir sehen, in welch kurzer Zeit Städte, die ja vielleicht eher so starre Biester scheinen, doch auch umgestaltet werden können. Weniger Autos, ne? Mehr Mensch. Ich sehe das schon als akupunkturelle Eingriffe. Ne? Das ist so ein Stück weit, wir reden da häufig über urbane Akupunktur.
Die Stadt der kurzen Wege. Unser Thema jetzt.
Glücklich wohnen. Der BUWOG-Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute geht es um die Stadt der kurzen Wege. Ein Leitbild in der Stadtplanung, das verspricht, Alltagswege zu reduzieren und Lebensqualität zu erhöhen. So die Idee. Welche Chancen und Herausforderungen das mit sich bringt, das bespreche ich mit der Expertin Professor Tatjana Schneider. Sie ist Architektin und Leiterin des Instituts für Geschichte und Theorie der Architektur und der Stadt an der TU Braunschweig. Und das Institut hat eine Abkürzung GTAS. Forschung und Lehre führten sie unter anderem an die Universitäten von Venedig, Hamburg und Nanjing in China und in Ahmedabad in Indien. Willkommen, Professor Tatjana Schneider.
Hallo.
Ich habe bei den Städten wahrscheinlich ganz viele vergessen. Sie sind international viel unterwegs.
Ja, immer wieder gerne. Ne, denn ich finde es ganz wichtig, auch den Blick von außen auch auf unsere eigenen Städte zu werfen, also auch den außereuropäischen Blick zu finden, aber dann eben auch aus anderen Situationen zu lernen. Ganz häufig ist es ja ganz wichtig, einfach mal die Perspektive zu wechseln und vielleicht gleichzeitig zwei Sachen zu sehen. Ne? Einerseits, dass wir vielleicht ganz, ganz viele Sachen schon gut machen, aber andererseits auch, dass manche Sachen doch auch noch anders oder besser gemacht werden könnten.
Und wenn ich an die Stadt Ahmedabad denke in Indien, ich musste ehrlicherweise gucken, wo das ist. Das ist Westindien, hat rund 6 Millionen Einwohner und ist bekannt für Verkehrsstau und eher chaotische Innenstädte im Vergleich zu hier.
Ja, aber dann ist Ahmedabad auch bekannt für ein ganz starkes Engagement im Bereich der Architektur. Gerade in den 50er und 60er Jahren wurde da sehr viel öffentliche und soziale Infrastruktur gebaut mit sehr großem Engagement durch die lokale Regierung. Und dieses Erbe, das wirkt auch so ein Stück noch nach. Ne? Und die indischen Städte oder gerade diese Stadt, die hat tatsächlich, und das bringt uns vielleicht einfach auch gleich schon so ein bisschen zum Thema, einen sehr, sehr dichten Kern, ne? in dem sehr, sehr viel fußläufig passiert. Ja, tatsächlich kann man da kaum mit dem Auto rein, weil die Stadt so dicht ist. Und die Stadt hat mich einfach auf ganz, ganz viele Weise immer wieder so ein Stück weit wahnsinnig inspiriert und nimmt mich immer noch mit.
Also fasziniert und gepackt von dem, was da zu erleben und zu erfahren gibt. Damit sind wir eigentlich beim Thema. Es geht hier um das Leitbild der Stadt der kurzen Wege. Ist das ein neues Konzept oder ist das eines, was schon ein bisschen älter ist, aber was vielleicht auch so in Zyklen immer mal wieder hochgespült wird?
Ja, das Leitbild oder die Stadt der kurzen Wege ist sicher kein völlig neues Konzept, sondern auch basierend auf gewachsenen städtebaulichen Situationen. Also es ist sicher als Konzeption, es ist etwas Neugefasstes und hat sich in den letzten Jahrzehnten auch als Kritik an einer vielleicht eher am Auto ausgerichteten, an der autogerechten Stadt, die ja in den Nachkriegsjahren vor allem in Westeuropa entstanden ist, aber sonst auch global stark umgesetzt wurde, doch auch eine Kritik darstellt, ne, an dieser fokussierten Stadt auf das Auto, auf Wege, die mit dem Auto zurückzulegen sind. Und diese, die vielleicht ursprünglich eher kompakteren Strukturen, weil sich Menschen eben auch anders fortbewegt haben, mit fußläufig fortbewegt haben, mit dem Fahrrad fortbewegt haben, mit öffentlichem Verkehr auch fortbewegt haben, die wurde so ein Stück weit durch die Autogerechtigkeit auch aufgelöst. Oder beziehungsweise ne, Leute haben Autos dann eben auch privat besessen. Und das hat viel, viel, viel an den Städten verändert. Ne? Und die, das, was wir jetzt vielleicht seit mittlerweile 20 Jahren wieder diskutieren, also so eine Rückbesinnung auch auf die Werte so einer fußläufig erfahrbaren Stadt, die ist eben auch eine Kritik an dieser Stadt, die ganz lange eben nur sehr einseitig auf Mobilität geschaut hat.
Sie haben gerade schon gesagt, geschichtlich war die Stadt ja eigentlich fußläufig früher erfahrbar. Also wir reden von Europa und wir reden irgendwie von Städten, die sich vielleicht aus Burgen ergeben haben. Also dichte Stadtkerne, wie war das und wo gab es diesen Paradigmenwechsel, dass diese Fußläufigkeit irgendwann nicht mehr drin war?
Genau. Die Fußläufigkeit, die hat sich so ein Stück weit vielleicht auch mit der Erfindung der Eisenbahn aufgelöst. Na, die Eisenbahn gegen Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, kommt so ein bisschen darauf an, in welche Länder Sie schauen, in Großbritannien ein Stück weit früher, als das jetzt hier auf dem Kontinent passiert ist. Die hat sowas produziert, dass sich immer mit Dislokation, also mit einer Loslösung, einer räumlichen Nähe auch bezeichnen. Ne? Also wenn ganz lange die Stadt sich eben daraus auch entwickelt hat, dass man sehr nahe beieinander sein musste, dass auch Lieferwege eigentlich sehr kurz sein mussten. Stellen Sie sich einfach frisches Obst und Gemüse vor zum Beispiel. Ne? Das konnte ja nicht über lange Strecken transportiert werden. Als dann die Eisenbahn da war, und zusätzlich weitere Kühlsysteme erfunden wurden zum Beispiel, konnte diese Nähe, ne, diese räumliche Nähe zwischen Produktion und Konsumption, also dem Verbrauch dieser Mittel, weiter auseinanderrücken. Ne? Also Lebensmittel konnten aus Hunderten von Kilometern Entfernung kommen. Mhm. Kühlsysteme haben das ermöglicht, aber auch die Mobilität hat das ermöglicht. Ne? Und so ein Stück weit kommt es durch diese Erfindung dieser Mobilitätssysteme, dass Stadt sich begann aufzulösen. Das ist die kompakte Stadt. Ne? Also Sie kennen das ja, die mittelalterliche Stadt ist wahnsinnig, wahnsinnig eng und kompakt, ist geschlossen, ne, mit einer Stadtmauer. Und außerhalb der Stadtmauer befinden sich dann Felder und andere produzierende Gewerbe, auch Sägemühlen und so weiter, ne? Alles, was mit Wasser und so zu tun hat auch. Und mit der Eisenbahn und auch mit Veränderungen in städtischen Strukturen und auch Industrialisierung brechen sich diese Strukturen auf und die Stadt wird, statt kompakt zu sein, prei. Ne? Also Sie müssen sich also wirklich als so ein Spiegelei vorstellen. Sie haben immer noch die Kerne, aber drumherum beginnt es so ein Stück weit zu wabern. Ja, und dieses Wabern braucht dann sukzessive andere Fortbewegungsmittel. Ja, und da hat zuerst die Eisenbahn eine Rolle gespielt und später dann der private Autoverkehr.
Mhm. Und dann irgendwann gab es die Idee einer autogerechten Stadt. Wann war das oder wann hatte das sozusagen den Peak erreicht?
Ich weiß gar nicht, ob das nicht immer noch einen Peak hat.
Da können wir gerne gleich drauf zu sprechen kommen.
Können wir vielleicht gleich drauf zurückkommen. Die autogerechte Stadt, die hat sich in den Nachkriegsjahren, also gerade auch mit diesen sehr großen Zerstörungszuständen, mit denen wir konfrontiert waren, stark durchgesetzt als Bild. Die Idee dafür stammt sicher auch schon aus den 20er Jahren, aus den 1920er Jahren, als Überlegungen auch aus städtebaulicher, architektonischer Sicht. Damit begann, sich mit der existierenden Stadt und den Problemen der existierenden Stadt zu beschäftigen. Also die Städte waren schlecht belichtet, belüftet. Ne? Es gab unglaublich große Krankheitsepidemien letztendlich, die sich immer wieder durch die Städte trugen. Und in dem Kontext haben sich Stadtplanende, aber auch GesundheitswissenschaftlerInnen damit beschäftigt, wie Städte anders geplant werden können. Mehr Luft, mehr Licht in die Städte rein. Ne? Also das, was wir vielleicht in den 50er und 60er Jahren mit so einer mit einer Bebauung auch finden, die stärker so eine Durchlässigkeit auch findet. Und dann ganz extrem dann mit den 50er Jahren, 50er, 60er, 70er Jahre und so sukzessive kommt dann eben diese sehr, sehr starke Kritik auch rein. Ist, ne, der Fokus zu stark auf das Auto, zu wenig auf den Menschen gesetzt wurde und das eben auch ganz, ganz viele Probleme mit sich bringt.
Mhm. Diese Charta von Athen ist ja so ein Wendepunkt in der Stadtplanung, wo man gesagt hat, das Produzieren, das Wohnen, das Arbeiten, die Freizeit müssen irgendwie voneinander getrennt werden. Mhm. War aber damals ein Fortschritt.
War sicher ein Fortschritt. Ne? Also das wurde ja diese Planung war sicher gut gemeint, die Ideen waren alle gut gemeint. Ne? Denn dass die Nähe von bestimmten produzierenden Gewerken oder auch Industrien und Wohnen hat ja durchaus nicht nur Vorteile gehabt. Ne? Sie müssen sich einfach irgendwie, keine Ahnung, vorstellen, dass sie eine Spinnerei oder, ne, oder andere Dinge hatten mit großen Schloten, ne, mit einer großen Luftverschmutzung und direkt daneben Wohngebiete. Und die Charta von Athen, wie Sie es eben schon gesagt haben, war Fortschritt, ja, weil wir gesagt haben, wir müssen auf die Menschen schauen letztendlich und schauen, dass die Menschen auch gut in den Städten leben, dass sie auch sich erholen können, dass sie genügend Raum haben, um sich zu entfalten. Und ja, das stellte einen Fortschritt dar. Und irgendwann wurde es aber so ein Stück weit zu weit getrieben, könnte man fast sagen. Ne? Also diese Entkoppelung von allem, ne? Von allen möglichen Funktionen, die hat eben dazu geführt, dass wir heute immer noch mit Städten konfrontiert sind, die, ne, Wohnen hier haben und arbeiten da und Erholung an einem anderen Ort und so weiter und so fort. Ne? Und das ist an vielen Stellen, auch weil sich Industrie geändert hat, einfach nicht mehr zeitgemäß.
Also beginnt die Stadt der kurzen Wege als Idee damit, dass man auch diese klassischen Zonen wieder aufbricht oder anders gesagt, dass man die wieder mehr miteinander vereint? Fragezeichen.
An einigen Stellen ist es sicher so, ne, dass man Dinge stärker miteinander wieder in Bezug setzen möchte, ne, und die, ja, bestimmte Funktionen wieder zusammenbringt. Das funktioniert natürlich nicht unbedingt, ne, mit dem klassischen Gewerbegebiet, das wir immer noch haben, ne, das Gewerbegebiet und das Wohnen. Ne. Auch sind unsere Mobilitätsstrukturen, die großen Straßen und so weiter, die sind ja immer noch nicht dafür ausgerichtet, dass sich andere, ne, andere städtische Kontexte in diesen Gebieten auch bilden können. Aber in vielen innerstädtischen Quartieren, die auch ja schon in den 70er und 80er Jahren durch Deindustrialisierungsprozesse, wo bestimmte Funktionen auch aus den Städten weggefallen sind und plötzlich Leerstände entstanden sind, da zeigt sich auch schon oder hat sich in den letzten Jahrzehnten auch schon gezeigt, dass durchaus eine Durchmischung dieser Quartiere möglich und auch wünschenswert ist.
Und trotzdem will ja keiner, ich sag jetzt mal, in einer eng bebauten Stadt oder in einer dicht bebauten Stadt lautes Gewerbe in der Nähe von Wohnraum haben.
Ja, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ne? Also es kann ja durchaus sein, dass sich in verschiedenen Lebensphasen auch unterschiedliche Möglichkeiten abbilden. Ne? Oder dass dieser klassische 9-5 Beruf an einigen Stellen vielleicht doch auch keinen Sinn ergibt. Dass unterschiedliche Lebensphasen vielleicht auch unterschiedliche Nähen zulassen. Ne? Und dass sowas durchaus auch vielleicht nochmal ganz neu diskutiert werden muss.
So, nun gibt es also irgendwann in den 1980er Jahren diesen Begriff der Stadt der kurzen Wege. Wo wird die konkret gebaut oder was folgte daraus? Wurde da konkret auch umgebaut oder ist das ein Leitbild, was, naja, nicht 1:1 so in Baupläne umgesetzt wird?
Ein bisschen schwierig zu sagen, wo es tatsächlich wirklich angefangen hat. Denn die Stadt der kurzen Wege, die hat ja jetzt nicht plötzlich wieder einfach nur angefangen, sondern die gab es ja an vielen Stellen. Ne? Also wenn wir auf italienische Städte schauen zum Beispiel, ne? Oder also auch Städte, die so ganz klassische Urlaubsorte sind, ne? Urlaubsausflugsorte. Ne? Ich glaube, so ein Stück weit gab es eben diese Erfahrung auch dadurch, dass Menschen gereist sind ne? Und an anderen Orten vielleicht eher noch, ne? Vielleicht unzerstörte Situationen auch vorgefunden haben und auch die Qualitäten dieser urbanen Dichten ganz anders wahrgenommen haben. Und ne, diese Stadt der kurzen Wege, die gab es an einigen Stellen. Und dann kamen Fragen auf, warum es denn an anderen Stellen diese Städte nicht mehr gibt und wie vielleicht diese Qualitäten, also auch diese Begegnungen im öffentlichen Raum, die eine Stadt die auf Fußläufigkeit vielleicht stärker ausgerichtet ist, bietet, wie diese wiederhergestellt werden kann. Und also einerseits, glaube ich, gab es diese Stadt durch die Geschichte hinweg. Die ist nie wirklich ganz weggegangen. Und dann gab es aber eben eine Rückbesinnung darauf, dadurch, weil sie eben an einigen Stellen da war und an anderen Orten eben nicht mehr. Und dann entstanden die ersten Versuche vielleicht so ein Stück weit, diese Stadt auch wieder umzusetzen. Mittel und Wege zu finden, wie sowas umgesetzt werden kann. Und da gab es ganz viele Versuche über vielleicht Straßensperrungen auch erstmal, ne? Also ganz experimentelle Dinge. Was passiert, wenn wir, ne, auch aus einzelnen Bereichen den Verkehr so ein Stück weit rausnehmen, die Spielstraßen, ne, die wir vielleicht heute in Städten haben, oder auch die Fahrradstraßen, die sind auch so ein Stück weit aus dieser Geschichte gekommen. Das sagen weniger Autos, ne, mehr Mensch in unseren Straßenprofilen. Also, ne, so ein schrittweises Überlegen, was brauchen wir eigentlich? Ne? Wie können wir Begegnung herstellen? Wie können wir auch vielleicht diese Anonymität, die durch diese Funktionstrennung entstanden ist, auflösen und mehr miteinander fördern? Und das ist dann ganz unterschiedlich umgesetzt worden. Teilweise in experimentellen Quartieren, die eine Nutzungsmischung auch dann vorgesehen haben, also eben nicht mehr nur Wohnen waren, sondern eben auch kleine und teilweise leise Gewerbe, eine Mischung mit sozialen, kulturellen Einrichtungen. Eine Veränderung in der Arbeitswelt hat natürlich dann auch dazu geführt, dass auch Bürostrukturen in diese Gebiete kommen konnten. Also ganz, ganz viele kleine Experimente, die sich aber vielleicht jetzt sehr öffentlichkeitswirksam auch in den letzten Jahren, also Paris wäre da so ein Thema oder Barcelona oder, ne, so die großen Leuchttürme wie Kopenhagen oder Wien, über die könnten wir alle reden, die das sehr strategisch begonnen haben umzusetzen.
Wir wollen sie auch gerne ein bisschen beschreiben, Paris und Kopenhagen und Barcelona in aller Kürze. Was ist denn da gemacht worden und warum hat das Vorbildcharakter in der Architektur und in der Stadtplanung, auch bei der Frage, wie hierzulande Städte umgestaltet, neu gedacht, umgebaut werden können?
Das hat Vorbildcharakter aus meiner Sicht, weil wir sehen, in welch kurzer Zeit Städte, die ja vielleicht eher so starre Biester scheinen, also sehr, sehr behäbige Tanker sind, doch auch umgestaltet werden können. Und Vorbildcharakter auch, finde ich, weil sehr, sehr wenig der existierenden Substanz angegriffen wird und durch ein kluges Umprogrammieren vielleicht der Städte ganz viele Veränderungen erzielt werden können. Also es sind keine riesigen Eingriffe, in dem bauliche Eingriffe. Ne? Also es ist nicht so, dass Quartiere abgerissen werden. So das, was wir im 19. Jahrhundert vielleicht gesehen haben, ne? Stadt am Umbau auch durch massive Abrisse, ne? Ein Achsen schlagen, ne? Und Boulevards bauen und Neuausbildung, sondern eine ganz strategische Neukonfiguration des existierenden Raums. Ne? Also ein Umdeuten. Und das vereinfache ich massiv. Da liegen ganz, ganz viele auch sehr komplizierte politische Prozesse dahinter. Aber spannend ist es trotzdem, weil es mit sehr wenig materieller Ressource, ne, auch vonstatten ging. Kopenhagen ist da vielleicht einfach nochmal so ein bisschen eigene Geschichte, weil die natürlich auch im Laufe ihrer Umgestaltung sehr viel Fahrradinfrastruktur auch gebaut haben, also auch Straßenprofile geändert haben und so weiter auch. Aber auch zusätzliche Infrastrukturen gebaut haben. Aber gerade jetzt in Bezug auf Paris, da ist es auch in Teilen passiert, ging es auch um ein Umwidmen von Flächen. Also zuerst eine Funktion und dann eine andere.
Finde ich ganz spannend, weil die Stadt der kurzen Wege ist also keine, die man neu baut, wo man was wegreißt und wo man mit viel Beton neue Brücken, neue Infrastruktur hinpackt, was ja auch CO2-Auswirkungen hat, sondern man nimmt das, was da ist, und macht Parkplätze weg, macht Grünflächen hin, nimmt einen Autostreifen weg auf den Champs-Élysées und macht dort eine Baumreihe hin. Also mit dem Skalpell und nicht mit der Axt.
Ja, ich sehe das schon als akupunkturelle Eingriffe. Ne? Das ist so ein Stück weit, wir reden da häufig über urbane Akupunktur, kleinere Eingriffe, die aber sehr, sehr große Wirkung entfalten. Jetzt muss man aber trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, denn Paris und Kopenhagen sind ja ohnehin schon sehr dichte Städte. Ne? Also das ist sicher kein Modell, das jetzt auch für eine kleinere und weniger kompakte Stadt funktioniert. Und es löst ja auch nicht alle Probleme, ne, einer möglichen 15-Minuten-Stadt. Ne? Also wenn Sie von vornherein eine Stadt haben, die nicht dicht ist, ne, die vielleicht auch eine gewisse Art der urbanen Nahversorgung schon in sich selbst auch darstellt, dann sind diese Umbaumaßnahmen sicher auch schwieriger als das, was sich hier abbildet. Und jetzt mag ich gar nicht suggerieren, dass es einfach war, was an diesen Stellen passiert ist. Das war es überhaupt nicht. Aber ne, vergleichsweise vielleicht zu Umbaumaßnahmen, die man jetzt vielleicht einfach in Halle-Neustadt oder in anderen Großwohnsiedlungen auch machen müsste, um das zu erreichen.
Also die Stadt der kurzen Wege ist nicht ein Allheilmittel, was alle Probleme löst von diesem, wie Sie sagen, starren Biest, sondern da gibt es viele Themen, die damit zusammenhängen, aber die dadurch nicht gelöst werden. Die Städte stehen ja vor großen Herausforderungen. Wohnraummangel auf der einen Seite, Klimawandel, veränderter Einzelhandel, auch Einsamkeit der Bewohnenden. Was würden Sie sagen, welche Lösung bietet die Stadt der kurzen Wege für diese Themen und wo darf man sie auch nicht überschätzen?
Ich glaube, die Stadt der kurzen Wege, und wenn wir da jetzt vielleicht einfach nochmal ganz konkret drüber sprechen, was das auch bedeutet. Ne? Wir haben über 15-Minuten-Stadt gesprochen, also auch 15-Minuten-Stadt, was ja bedeutet, dass von dem Ort, an dem man wohnt, innerhalb von 15 Minuten ganz viele Dinge, die im täglichen Leben notwendig sind, fußläufig erreichen sollte. Ne? Dazu gehört das Einkaufen, ne, also der tägliche Bedarf, da gehören Arztbesuche, dazu gehört vielleicht die Schule, der Kindergarten, dazu gehören auch kulturelle Einrichtungen, also so ein relativ sozial-kulturelles, enges Gefüge. Darüber reden wir ja so ein bisschen, ne, dass wir die Wege, die wir so in unserem täglichen Umfeld benötigen oder auch in unserem Tag ein, Tag aus benötigen, schnell und gut zurücklegen können, ne? Und zu Fuß zurücklegen können oder mit dem Fahrrad zurücklegen können. Und, und das bietet natürlich, wenn wir uns zu Fuß aus dem Haus bewegen, ne, dann kommen wir auf die Straße und dann ist so ein bisschen die Frage, wie treffen wir auf die Straße, wen treffen wir auf der Straße, ne? Oder die Straße heißt ja dann vielleicht einfach Gehweg, ne? Also diese Wege, die sich zwischen diesen Orten befinden, da geht es darum zu überlegen, wie dieser Raum gestaltet ist, ne? Und die Stadt der kurzen Wegen bietet dann eben Raum für Menschen, ne, auf andere zu treffen, die sie vielleicht sonst nicht sehen würden, miteinander ins Gespräch zu kommen, Aushandlungsprozesse, ne, über, darf ich jetzt hier vorne weg oder, ne, bin ich eher hinten dran? Also es ist ja so ein soziales, ein gesellschaftliches System fast, das wir üben in diesem Raum. Und da hat die Stadt der kurzen Wege ganz, ganz viel Potenzial. Das bedeutet auch, wenn ich nicht angewiesen bin auf andere, um mir meine Einkäufe zu holen, dann kann ja mehr Autonomie auch in vielen Bereichen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine große Möglichkeit an diesen Städten, die von der fußläufigen Bewegung her gedacht sind, weil so eine Art der Stadt einfach wahnsinnig inklusiv ist. Ist für Kinder gut, ist für Alte gut, ist für Junge gut, ist für Menschen mit auch Beeinträchtigungen gut, wenn die Wege kurz sind und nicht zu lange werden, wenn man keine zu großen Hürden hat, die man überwinden muss und so weiter und so fort. Ja, und die Überschätzung ist natürlich auch, das kann nicht alles gemacht werden innerhalb dieses Spektrums von 15 Minuten. Und was machen wir mit den Dörfern? Und Deutschland ist immer noch wahnsinnig ländlich auch geprägt. Ne? Was passiert mit all diesen Stellen im Land, mit all diesen Orten im Land, an denen das eben nicht möglich ist? Und dafür gibt es im Moment meines Erachtens noch viel zu wenig Lösungsansätze. Ne? Für die Städte, jetzt, wir sind hier in Braunschweig, ne? Das ist alles kein Problem, theoretisch auf dem Papier. Ne? Oder wenn wir jetzt in Berlin sind oder in Münster oder in Freiburg oder in Nürnberg oder so. Das ist nicht unbedingt das Problem. Das große Problem sind eher die Randgebiete, ne? Die kleineren Städte, die weniger dichten Landstriche, die ja eine ähnliche Qualität, ne, haben sollten. Und da ist es nicht immer möglich.
Ich finde das ganz interessant, dass Sie sagen, also Stadtplanung, Stadt der kurzen Wege, 15 Minuten Stadt, da geht es nicht nur um gebaute Struktur, sondern das erzeugt ein anderes Leben, ein anderes Begegnen, auch einen anderen Dialog, andere tägliche Wege, andere Nachbarschaften, richtig?
Ja, das würde ich einfach mal wirklich so sagen, ne? Denn Sie stellen sich vor, Sie wohnen in einem Familienhaus, ne, am Stadtrand. Sie sind auf das Auto angewiesen, um möglicherweise einzukaufen, ne, um die Kinder zur Schule zu bringen, ne, und viele, viele andere Dinge. Ne, oder um überhaupt zur Arbeit zu kommen. Das funktioniert dann so, dass man, ne, aus seinem Haus, aus seiner Haustür raus geht, dann in sein Auto einsteigt, weil das Auto steht ja auf dem Grundstück in der Garage. Ne. Also die einzigen Personen, mit denen dann interagiert wird am Morgen, ist vielleicht noch die eigene Familie. Und dann geht man in die Zelle des Autos und mit dem Auto fährt man dann über Straßen zu einem anderen Ort und auch da steigt man dann wieder, ne, hat man einen Parkplatz und steigt aus und möglicherweise einfach sehr, sehr wenig Begegnung auf diesem Arbeitsweg. Begegnung ist aber ja genau das, was Gesellschaft letztendlich entstehen lässt.
Also wir haben ja auch gerade in den Städten ein großes Problem mit Anonymität, mit Einsamkeit, einer großen baulichen Nähe. Die Leute wohnen dicht an dich, aber sind trotzdem eigentlich alleine. Also Stadtstress haben das Forscher mal benannt. Genau. Also ein dichter Stress, aber auch zugleich eine Anonymität, die entsteht.
Ja, ganz genau. Ne? Und dann ist es noch so eine weitere Sache, dass wenn wir uns natürlich nur in diesen gewohnten Räumen bewegen, auch mit Menschen letztendlich nur um uns herum haben, die genauso aussehen wie wir, ne? Dann verlieren wir auch so ein Gespür dafür, wie unsere Gesellschaft sich auch verändert hat. Also wie tatsächlich unsere demografischen Veränderungen, welche Gesellschaften es produziert hat. Ne? Die sehen einfach lange nicht mehr so aus wie die Gesellschaft in den 50er Jahren. Die ist sehr, sehr, sehr viel diverser geworden. Und auch das verliert man so ein Stück weit, wenn man sich eben nur in bestimmten Fortbewegungsmitteln befindet, die auf einen persönlichen Raum begrenzt sind. Ne? Und je weniger Punkte der Interaktion man hat, desto enger wird auch dieses Weltbild.
Und nun haben Sie gesagt, nicht alle Städte bestehen ja aus großen Innenstädten, wo man sagen kann, da macht man Fußgängerzonen oder kann tatsächlich fußläufig alles erreichen, sondern es gibt ja auch die Vororte, die aus Einfamilienhäuschen bestehen. Und die große Frage ist, was kann man damit machen? Mhm. Weil dort ist eben das Auto, wie Sie es beschrieben haben, ja häufig im Carport geplant und ist der Start und Endpunkt der täglichen Wege.
Ja, diese Gebiete, ich sehe diese Gebiete als wahnsinnige Ressource. Die sind gebaut, die sind in vielen, vielen Teilen solide. Also ich setze jetzt hier und sage, ne, die muss man aufgeben und man muss andere dichte Formen des Zusammenlebens finden. Aber ich denke, dass die Gebiete neu gedacht werden müssen und mit gemeinschaftlichen Funktionen auch überlagert werden müssen. In der Architektur schauen wir im Moment ganz stark auf Wohnprojekte, die in den letzten Jahren in der Schweiz, aber auch in Süddeutschland oder auch in Wien entstanden sind. Das sind teils sehr komplexe, sehr dichte Geschosswohnungsbauten mit sehr, sehr viel Angeboten für Kulturelles, Soziales. Ne? Also so große Blöcke, nicht zu große Blöcke, ne? Vielleicht mit 50, 70, 80, 100 Wohneinheiten, die aber in sich selbst eine Gemeinschaft produzieren. Die sind teils genossenschaftlich organisiert, die oder bilden andere Formen, des andere ne, gesetzliche Strukturen aus und bilden Gemeinschaft miteinander. Und diese Formen, die gilt es meines Erachtens ein Stück weit auf diese Einfamilienhausgebiete zu übertragen. Es wird demografische Veränderungen geben. Mhm. Und diese Gebiete können nachgerüstet werden in dem Sinne. Ne? Also wir müssen überlegen, wie wir eben all diese Funktionen, wie wir also diese Qualitäten der kurzen Wege und dieser Enge auch in diese Gebiete mit reinbringen können. Und das ist meines Erachtens möglich.
Machen Sie mal ein Beispiel, wie dieses Nachrüsten in Anführungszeichen passieren kann. Ja. Also da habe ich ein Familienhäuser, da wohnt eine Person drin, genau. Dann wenn die Kinder ausgezogen sind. Irgendwann wechseln solche Häuser vielleicht den Besitzer oder haben Erben, die sich auch überlegen, was mache ich denn damit? Wie kann man das wieder lebendig aufladen?
Die Also eine Möglichkeit ist sicher auch, eine andere Personenanzahl wieder in diese Gebiete zu bringen. Ich bin selbst in einem Einfamilienhaus aufgewachsen. Ne? Viele von uns sind in einem Einfamilienhaus aufgewachsen und meine Eltern haben es für sich gebaut und dann waren da zwei Kinder und die haben da 20 Jahre gewohnt und dann sind wir ausgezogen. Jetzt sind sie nur noch zu zweit, vielleicht ne, irgendwann alleine. Und das ist mit ganz, ganz vielen Häusern in der Umgebung so passiert. Und das kennen wir natürlich auch aus anderen Einfamilienhausgebieten. Ne? Dass Häuser, die mit 4 oder 5 oder mit 6 Personen bewohnt waren, plötzlich nur noch eine Bewohner haben. Mhm. Und da haben sie schon mal eine absolute, ja, selbst die Dichte, für die das ursprünglich mal geplant war, ist ja da heute nicht mehr. Also ne? Menschen auch wieder in diese Häuser bekommen, diese Häuser so ausrichten, dass sie auch in der Zukunft weiter gut benutzt werden können. Das kann mit vielen, vielen kleinen Eingriffen gemacht werden, also mit kleinen Veränderungen, um Grundrisse auch zeitgemäßer zu gestalten. Dann denke ich aber auch, dass an vielen Stellen, und das sind vielleicht auch die Einfamilienhausgebiete, die noch relativ ursprünglich aus den 70er Jahren, vielleicht auch stammen, 60er Jahren, haben teilweise sehr große Grundstücke. Mit den Grundstücken kann natürlich auch was gemacht werden. Es kann auch drüber nachgedacht werden und wir haben da auch verschiedene Optionen überlegt, wie einzelne Häuser auch als Alters-WGs. Ne? Wir reden ganz, ganz viel über Mehrgenerationenhäuser. Warum können wir Mehrgenerationenhäuser nicht auch in Einfamilienhausgebieten ne, darstellen? Und die bilden sich dann vielleicht nicht über ein Haus, sondern über 2, 3, 4 Häuser aus. Ne? Und schaffen dadurch auch neue Strukturen. Also ich glaube, wir müssen sehr viel mehr mit dem Raum, den wir schon umbaut haben, auch denken und daraus neue Ideen entwickeln. Ja, also da geht es um Verdichtung ne, von diesen Grundstücken, es geht um eine Funktionsänderung vielleicht einzelner Objekte, es geht vielleicht auch darum, dass man eine Garage umbaut oder hier was draufsetzt oder neu denkt ne? Und vielleicht diese genossenschaftlichen Bewirtschaftungsformen, die wir aus den inneren Städten können, auch auf diese Gebiete zu übertragen.
Mhm. Und wer würde das dann umsetzen? Also das sind ja nicht die Eigentümer einzelner Grundstücke. Wer würde für ja, Einfamilienhaussiedlungen und solche Pläne entwickeln? Wer würde das vorantreiben? Wer würde das planen? Wer würde da überzeugen? Wer würde vielleicht auch Umzüge anregen?
Mhm. Ganz viele Modelle, die wir uns da, glaube ich, vorstellen können. Ne? Ich glaube schon, dass das Einzelpersonen sein können. Sie haben eben an Erben auch angesprochen. Und warum sollte es nicht so sein, dass jemand hier einen Impuls setzt und sagt, ich ziehe hier wieder zurück und versuche, was anderes damit zu machen, weil das für mich eine bauliche Substanz darstellt, die auch wertvoll ist. Ne? Kann sich auch vorstellen, dass sich Eigentümergemeinschaften größere bilden. Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass auch vielleicht Städte Anreize schaffen, um diese Gebiete auch wirklich gut in der Nutzung zu halten. Wir haben so, so viele steuerliche Vorteile an so, so vielen Stellen und eigentlich würde ich es mir auch in dem Bereich wünschen, also in diesem Bereich des Neudenkens dieser Siedlungen, die da sind ne, und die wir nicht aufgeben sollten und nicht aufgeben können. Ne. Aber müssen eben vermehrt unsere gestalterische oder kreative Energie auch darauf setzen, zu überlegen, wie die umgestaltet werden können. Ich kann mir vorstellen, dass Baugenossenschaften auch Impulse setzen, indem sie vielleicht auch Anreize schaffen, ne, bestimmte Objekte auch in größere, ja fast Fonds irgendwie zu überschreiben, um dann ne, mit einem größeren Blick auch auf mehrere Objekte zu schauen. Ich mag mir da keinen ne, 5-Jahres-Plan oder sowas überlegen oder ne, so eine absolute, das ist kein Ding, das so in einem Mal umgesetzt wird, sondern so sukzessive, inkrementell Impulse setzen und dann diese Impulse auch so ein Stück weit ja, begleiten und auch weiter fördern.
Und klar ist, ihr Credo ist umbauen, umnutzen, umwidmen und nicht das klassische Neubauen.
Nö, genau.
Erklären ja. Sie es mal.
Es gibt, also ich glaube, wir haben mittlerweile genügend Daten, die zeigen, dass Deutschland gebaut ist, ne? Dass die Schweiz gebaut ist, dass Österreich gebaut ist, dass wir eigentlich keinen Neubau brauchen. Ne? Also wenn wir auf die reine umbaute Fläche schauen, die wir in Deutschland haben, die wir in der Schweiz haben, die wir in Österreich haben, dann brauchen wir keinen Bauturbo. Wir brauchen keinen Neubau mehr für bestimmte Dinge. Ja. Das Ding ist, dass nicht immer alles an der richtigen Stelle ist, ne? Ganz klar, dass Metropolen wahnsinnig attraktiv sind, dass es bestimmte Orte, bestimmte Städte gibt, an die es Menschen zieht. Und auch das ist so eine Diskussion, die überhaupt nicht gerne geführt wird, denn die greift in Eigentumsrechte ein, in Privatbesitz. Wir leben auf sehr großem Fuß, ne? Wir haben mittlerweile durchschnittlichen persönlichen Platzbedarf von knapp 50 Quadratmetern. In den 50er Jahren waren es 15 Quadratmeter knapp. Ne? Und auch hier mag ich überhaupt nicht sagen, dass wir auf die Standards der 50er Jahre zurück sollen. Ne? Ich mag nur darauf hinweisen, dass wir auf sehr, sehr großem Fuß leben. Ne? Und der Wohnungsbau, der in den letzten Jahren entstanden ist, der ist in einem Segment entstanden, der gut bedient ist. Das ist eher auch hochpreisiges Wohnen. Wohnen für Mittelschichten, aber nicht in den Bereichen, in denen wir es eigentlich benötigen. Also soziales Wohnen, auch tatsächlich öffentliches Wohnen. Bereiche, die so überhaupt nicht mehr gut abgebildet sind und auch durch unsere gesetzlichen Systeme natürlich nicht unbedingt gefördert werden. Und das ist so der große, sehr, sehr komplexe Kontext, der eigentlich sagt, wir haben genügend Raum, aber wir müssen ein bisschen besser drüber nachdenken, gerade in Zeiten, in denen die sich ganz drastisch verändern, wie wir mit dem, was wir schon haben, besser umgehen. Also ich denke, wir brauchen andere Ideen, wie wir das, was wir haben, besser in die Nutzung bringen können, als tatsächlich wirklich, wir sollten nicht versuchen, unsere Probleme mit Neubau zu lösen. Denn,
Punkt.
Ja, Punkt, genau, Punkt.
Nehmen Sie wahr, dass in den letzten 10, 20 Jahren sich die Wahrnehmung zu diesem Bestandsumbau wirklich verändert hat? Also ich sage mal, der Jahresbericht von der Bundesstiftung Baukultur trug ja auch mal den Titel genau. Neue Umbaukultur. Ja. Die Architects for Future haben auch gesagt, wir müssen uns mehr konzentrieren auf das Umbauen. Es gibt einen Bundesverband Bauen im Bestand. Da ist ja doch vieles passiert und auch die großen Bauunternehmen versuchen ja Bestände zu bewahren. Also merken Sie, da ist was in Bewegung gekommen?
Ja, da ist sicher was in Bewegung gekommen in den letzten Jahren. Na, das sehen wir an den Initiativen, die sich einsetzen gegen Abrisse bundesweit, auch über Deutschland hinaus. Na, das finden Sie in ganz, ganz vielen Ländern. Leute, die begriffen haben, dass wir mit den Gebäuden, die wir haben, anders umgehen müssen. Das kam sicher noch mal ganz stark auf, als viele dieser großen Kaufhäuser, die in den letzten Jahren leer wurden, noch mal ganz stark in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt sind. Auch die Frage danach, was machen wir denn jetzt mit den Dingern? Die war noch nie nachhaltig. Ne? Also diese Konsumtempel haben noch nie eine nachhaltige Form des Einkaufens oder Miteinanders dargestellt. Aber jetzt sind sie da und was machen wir mit den Dingern? Es kann ja nicht sein, dass sie einfach nur leer in der Stadt rumstehen. Wir haben Veränderungen auch im Einzelhandel. Ne? Die inneren Städte sind wirkten, also auch die haben sich drastisch verändert. Und das wird mehr gesehen und es werden mehr Fragen gestellt. Und die Fragen sind gut, einfach um aufzuzeigen, wo vielleicht hier einfach Lücken auch im System sind. Da hat sich sicher ganz, ganz viel verändert. Und trotzdem sind so die großen Fragen nach, wem gehört es denn eigentlich? Ne? Und wie gehen wir daran, diesen Leerstand tatsächlich wirklich zu aktivieren? Wie kommen wir an diese leerstehenden Flächen auch ran, die ja im Zuge von Veräußerungsprozessen nicht immer an die Dame nebenan, sondern auch an internationale Hedgefonds, ne, oder Aktiengesellschaften verkauft wurden. Diese Fragen, die stehen im Raum und verhindern im Moment noch viel Innovation.
Und die Frage nach der Menge des Wohnraums, den der Einzelne bewohnt. Sie hatten diese 50 Quadratmeter genannt. Da wird es ja sehr individuell, denn wer möchte schon auf weniger wohnen und wer möchte schon sagen, auch im Zuge der Nachhaltigkeit und im Zuge der Stadt der kurzen Wege halbiere ich meine Wohnfläche.
Mhm. In den letzten Jahren sind schon viele gute Modelle entstanden, wie auch Mietwohnungen getauscht werden können. Mhm. Also ein großes Hindernis oder eine große Sache, die immer wieder erwähnt wird, ist Mietpreisentwicklung natürlich der letzten Jahre. Ne? Sie wohnen seit 20 Jahren in einer Mietwohnung, haben möglicherweise eine Mietbindung, haben einen guten Mietvertrag. und zahlen möglicherweise auf 200 Quadratmetern weniger Miete als die Personen, die nebenan, ne, auf einer ähnlichen Fläche wohnen, aber erst vor 2 Jahren eingezogen sind. Das ist vielleicht das Dreifache, das Vierfache, das Fünffache. Ne? Und dann ist natürlich schon die Frage, warum soll ich denn jetzt hier ausziehen, wenn eine Verkleinerung genauso teuer wird wie das, was ich im Moment habe an Raum, ne, und an Möglichkeiten auch.
Sie hatten von Tauschmodellen gesprochen, weil es, wie Sie sagen, ja total Sinn macht, dass wenn ich eine Stadt schon umbaue zur Stadt der kurzen Wege, eine urbane Dichte schaffe, man auch schaut, dass Wohnraum adäquat belegt wird. Also weder eine Person mit Mobilitätseinschränkungen eine riesige Wohnung hat, die vielleicht gar nicht barrierefrei ist, noch eine kleine Familie in einer zu engen Wohnung wohnen muss. Also das ist ja vielleicht auch ein Ansatz, das richtig zuzuordnen. Kennen Sie internationale Beispiele, wo das wirklich gut funktioniert, also auch im großen Stil, in einem großen Maßstab?
Die Schweizer Modelle, gerade Zürich, bieten da sehr, sehr viel Beispielraum. Da wird das praktiziert. Also das sind Städte häufig, in denen Genossenschaften sehr große Wohnbaubestände haben, Wohneinheiten, die zusammengeschlossen sind, also mehrere tausend Wohneinheiten, die vielleicht in einer Gesellschaft zusammenkommen und innerhalb derer dann umverteilt werden kann. Ne? Und diese Baugenossenschaften, die sind genau diese Akteure, die sowas fantastisch umsetzen können. Das einfach bedeutet, ne? Man muss nicht aus seinem sozialen Gefüge raus, ne? Man kann innerhalb der sozialen Situation wohnen bleiben, zieht vielleicht in eine Wohnung, ne? 2 Straßen weiter oder einfach nur direkt auf der gegenüberliegenden Seite. Ne? Das sind häufig wirklich diese genossenschaftlichen Akteure, genossenschaftlichen Gesellschaften, die sowas auch ermöglichen. Und in Zürich und auch in Wien funktioniert das ganz wunderbar.
Also es gibt Beispiele, die man sich angucken kann zum Thema Stadt der neuen Wege. Die Idee ist ja, dass fußläufig vieles erreichbar ist. Und mit dem Fahrrad, nun gibt es ja viele andere Mobilitätsformen auch, von Sharing-Modellen über Elektroroller, mit denen die Leute rumflitzen. Was halten Sie da für besonders aussichtsreich oder wie könnte man Quartiere heute anders planen, wenn man diese Möglichkeiten ausnutzen möchte?
Sie haben ja schon ganz viel genannt. Ne? Also ganz, ganz sicher auch so eine kleinere Mobilitäten, ne, die weniger Platz benötigen. Sie haben die Roller genannt, ne? Fahrräder natürlich auch. Ne? Der öffentliche Nahverkehr muss weiterhin eine große Rolle spielen. Der muss besser werden, ne? Enger getaktet werden und mit all den Problemen, die da auch wieder dranhängen. Ne? Personal, ne? Keine Ahnung. Auch Busse müssen ja langfristig auf einen anderen Motor überführt werden. Ne? Also auch die ganzen Verbrenner, die verschwinden sollten. Ganz stark natürlich auch Sharing-Modelle. Klar, die spielen eine ganz, ganz große Rolle. Da habe ich nichts weiter zu ergänzen.
Und nun ist es ja so, dass die Verkehrswende irgendwie kommen muss. Also es müssen Parkplätze abgeschafft werden. Das Automobil wird ja weniger Raum einnehmen in den Straßen und im Stadtbild. Stößt ja aber ehrlicherweise auch auf Widerstand. Mhm. Also wenn wir heute sprechen über die Stadt der kurzen Wege, dann sprechen wir ja auch über Widerstände und über Interessen, die gewisse Zielkonflikte auslösen und die gelöst werden müssen.
Ja, wir sehen das an allen Ecken und Enden, ne, dass es diese Zielkonflikte gibt, dass es diese Diskussionen gibt. Es werden, ne, Senatswahlen, BürgermeisterInnenwahlen gewonnen, auch mit den Versprechen danach, dass Velorouten abgeschafft und auch Pocketparks nicht umgesetzt werden. Also es ist ganz, ganz, ganz viel Widerstand gegen diese Umwandlung. Sicher nicht einfach, aber auch hier zeigen ja andere Städte, dass mit einer Verlagerung des Autos bessere Städte entstehen. Ne? Wir schauen in die Niederlande, wir schauen nach Belgien, wir schauen nach Frankreich, ne? Wo in ganz, ganz vielen Städten Umwandlungen stattgefunden haben und Ja, so surprise, surprise. Ne? Die Städte sind lebendig und Menschen sind auf der Straße, bewegen sich auf der Straße, ne? Begegnen sich. Ne? Das ist eine andere Art von Stadt. Also die Stadt stirbt nicht, nur weil das Auto vielleicht so ein Stück weit stärker an den Rand gedrückt wird. Und auch da, denke ich, müssen wir versuchen, Modelle zu finden, die alle politischen Gruppen ansprechen, ne? Die so ein Stück weit natürlich auch ernst nehmen, dass im Moment noch diese Umstellung auf, ich habe jetzt plötzlich kein Auto mehr, eine harte ist. Ne? Teilweise eine wirklich harte, weil einfach der öffentliche Nahverkehr zu selten ist, zu schlecht ist, nicht gut ausgestattet ist, ne? Weil an vielen Stellen einfach ganz, ganz viel knirscht. Ne? Das ist ja auch die harte Realität. Aber an den Stellen einfach beginnen, wo es möglich ist. Ne? Und das ist im Umplan von existierenden Quartieren. Ne? Da anfangen, wo Leute es wirklich vielleicht auch wollen, ne? Wo sie mitgehen, wo dann eben auch gezeigt werden kann, welche Qualitäten das möglicherweise mit sich bringt. Also so ein bisschen diese Wege auf Least Resistance, also diesen geringsten Widerstand auch zu finden, also diese Punkte auch in der Stadt, wo das gut umgesetzt werden kann und von da aus dann eben sich ausbreiten. Also das geht nicht gegen, also es produziert, glaube ich, wirklich noch mehr Widerstand, wenn man schon gegen existierenden Widerstand geht. Ne? Also da anfangen, wo es Sinn macht, wo es Möglichkeiten bietet, wo es Leute vielleicht ohnehin schon umsetzen wollen und es dann von da weiter ausrollen. Ich glaube, das sind die Wege, wie man, glaube ich, mit dem deutschen Widerstand umgeht. Ich glaube, in anderen Ländern ist es auch gegen viel persönlichen Widerstand gemacht worden und auch da freuen sich mittlerweile ein Großteil der Bevölkerung. Aber hier bei uns, denke ich mal, so dieses, ne, mit den kleinen Dingen anfangen, ausbreiten, ein guter Weg.
Wenn der Umbau bestehender Städte mit diesen Widerständen so schwer ist, wie wichtig ist es dann, dass neue Quartiere gleich mobilitätsstark, aber zugleich autoarm geplant werden? Erster Teil der Frage. Und zweiter Teil, gibt es Quartiere, neue Bauprojekte, auf die Sie unter diesem Aspekt besonders gerne draufschauen und sagen, das ist eigentlich eine schlaue und gute Lösung?
Ja, wir haben ja schon festgestellt, dass ich kein Fan bin von Neubauprojekten.
Ich will sie auch überhaupt sowas, nicht abluchsen.
Ne? Genau, genau. Und die Gefahr ist ja immer so ein bisschen, wenn man neu plant, kann man natürlich, es ist so viel einfacher, Dinge auch von vornherein nicht ganz so verkehrt zu machen, ne? Also oder vielleicht viele, viele richtige Setzungen auch von vornherein mit auf den Weg zu bringen. Wir schauen gerne auf Freiburg, ne? Und das war kein wirklich auf Vauban, ne? Das war kein Quartier, das wirklich ganz vom Reißbrett entstanden ist, sondern auch mit existierenden Gebäuden gebaut hat und dann verdichtet und ne, hinzugefügt hat. Es gibt Quartiere in Tübingen, die auch hier immer wieder erwähnt werden könnten, mit einer Minimierung auch von persönlichen, ne, Fortbewegungsformen, also motorisierten.
Also es gibt gute Beispiele und Sie dürfen mir zum Schluss noch sagen, was Sie sich von den Planenden und Bauenden wünschen, von denjenigen, die Immobilienwirtschaft sind, egal wo, entlang der sogenannten Wertschöpfungskette von Immobilien, vom ersten Bleistiftstrich bis zur Revitalisierung.
Mhm. Ich glaube, zu begreifen, dass Qualität, dass wirklich mehr auf die Qualität des öffentlichen Raums, aber auch des sozialen Miteinanders geachtet werden muss. Also wirklich auch Räume zu planen, die ein Miteinander ermöglichen, die begreifen, dass eine Mischung von Nutzung Steigerung der Qualität wirklich auch darstellt. Dass weniger stark der Profit im Vordergrund steht, ne, und vielleicht die Aktiengesellschaften, was wahnsinnig schwierig ist. Aber dass so andere Kopplungen, glaube ich, wirklich entstehen. Ne? Also dass wirklich längere Perspektiven gesehen werden, wie sich eben diese Gesellschaften auch bilden können, ne, und auch sollen. Also ich würde mir, glaube ich, von diesen Gesellschaften wirklich wünschen, dass begriffen wird, dass diese Funktionstrennung, über die wir anfänglich gesprochen haben, von gestern ist, ne? Dass es kein zeitgemäßes Modell mehr ist. Dass, wenn wir wirklich uns mit Zukunft beschäftigen, dass wir Quartiere so planen müssen, dass sie auch klimatisch passen, ne? Also dass sie Rückzugsräume auch bieten, dass sie grün sind, dass sie Kühle bieten, dass sie eben so auch baulich gestaltet sind, dass wir in diesen Häusern auch nicht zu stark erhitzen. Ne? Also es gibt so ganz, ganz viele Ebenen, glaube ich, die da wirklich abgedeckt werden müssen. Das Klima ernst zu nehmen, die Veränderungen des Klimas, also im Sinne von auch steigenden Temperaturen oder immer unsicheren Temperaturen, aber dann eben auch vielleicht das demokratische Klima. Ne? Also dass wir mit diesen Gebieten auch wirklich einen Auftrag haben, einen gesellschaftlichen Auftrag, ne? Wirklich Demokratie auch zu fördern, dass wir unterschiedliche Einheiten brauchen, die Menschen miteinander zusammenbringen und sie eben nicht trennen. Also nicht nach Einkommen trennen, nicht nach Kulturen trennen, sondern möglichst Quartiere so gestalten, dass sie eine größtmögliche Diversität auch erlauben.
Also für alle was dabei, für Junge, für Alte, für Gutverdienende und weniger Gutverdienende und für Menschen, die so bunt sind, wie das Leben ist.
Wie das Leben so eben ist, genau.
Danke für das Gespräch, Professor Tatjana Schneider.
Ja, danke schön.
Ja, die Stadt der kurzen Wege ist ein Paradigmenwechsel. Weg von der autogerechten Stadtplanung hin zu einer menschenzentrierten Stadtentwicklung. Damit das gelingt, muss das, was gebaut ist, ja irgendwie umgebaut werden. Das heißt auch mehr urbane Dichte, weniger Platz für Parkplätze und Autos, mehr Lebensqualität, die mit dem ÖPNV erreicht werden kann. Zu diesem Thema haben wir noch weitere Podcast-Folgen, die weiterhin online verfügbar sind. Zum Beispiel Folge 35 mit der Frage, wie gelingt die Mobilitätswende? Diese Frage beantwortet uns der Verkehrsforscher Professor Dr. Andreas Knie aus Berlin. Und ein Interview mit zwei Expertinnen vom Verkehrsclub Deutschland zum Thema Verkehrswende gibt es in Folge 24. Also gute Gründe, um diesen Podcast zu abonnieren, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke für heute und danke an unsere Expertin, Professor Dr. Tatjana Schneider.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.